Als der erste Immobilientourist mein Haus betreten hat, da habe ich beschlossen, dass ich mich eigentlich gar nicht mehr für diesen Hausverkauf interessiere, aber dass ich mich für dieses Projekt an sich interessiere. Wie kommen Menschen daher und überlegen sich, wie soll man leben und wie soll man wohnen?
Im Harper's Bazaar Magazin begleiten wir die spannendsten Menschen der Welt und im Harper's Bazaar Podkalender begleiten sie uns. Nicht weniger als 5000 Antworten bekam die Regisseurin Jacqueline Kornmüller, nachdem sie ihr Haus zum Verkauf auf eine Internetplattform gesetzt hatte. Wer da kam, warum und wie es sich anfühlt, wenn Immobilientouristen das eigene Heim überschwemmen, darüber beschloss sie, ein Buch zu schreiben. Daraus ist ein wunderbarer Erzählband namens Das Haus verlassen geworden. Wir freuen uns, dass sie heute hier ist und uns darüber erzählt. Herzlich willkommen im Harper's Bazaar Podkalender, liebe Jacqueline Kornmüller.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Frau Kornmüller, wir kennen Sie als Regisseurin. Sie haben am Staatstheater Stuttgart und am Hamburger Schauspielhaus inszeniert, bevor Sie nach Wien gewechselt sind, wo Sie zuletzt, glaube ich, eine Novelle von Haruki Murakami auf die Theaterbühne gebracht haben. Und dann ist auch noch diesen Monat Ihr allererstes Buch erschienen, das heißt Das Haus verlassen. Erzählen Sie uns davon.
Das Haus verlassen ist eine ganz merkwürdige Geschichte eigentlich, wie es dazu gekommen ist. Tatsächlich, ich habe lange in Deutschland gelebt und bin vor 12 Jahren nach Österreich gezogen, und zwar nach Wien. Eigentlich eine wahnsinnig schöne Stadt, in der ich unglaublich gern lebe, in der werde ich auch bleiben.
Allerdings, sagen Sie schon mal vorsorglich.
Ich hatte immer... ja. Nein, es ist so schön, Wien kann man einfach nicht verlassen. Mhm. Also ich kann Wien nicht mehr verlassen. Mhm. Ich habe so eine große Sehnsucht nach einem Garten gehabt und habe mir vor ungefähr 10 Jahren, also ich habe mich natürlich lange auf die Suche begeben nach einem geeigneten Objekt. Und dann habe ich aber doch vor 10 Jahren ein wirklich wahnsinnig schönes, aber total heruntergekommenes Haus gefunden.
Auf dem Land.
Das ich für auf dem Land mit einem tollen Garten in einer wirklich tollen Lage, ganz in der Nähe von einem Naturschutzgebiet. Ein ganz stilles Haus, aber wie gesagt, ein ganz kaputtes Haus. Und dieses Haus habe ich eben vom Keller bis zum Dach renoviert, wobei ich mich eigentlich zuerst nur um den Garten kümmern wollte, aber der Garten wurde dann einige Zeit vernachlässigt, aber dann umso mehr auch belebt. Und weil ich eben ein Theatermensch bin und gewohnt bin, immer mal wieder umzuziehen, fiel mir der Abschied jetzt nicht allzu schwer und ich habe beschlossen, dieses Haus wieder zu verkaufen.
Nach 10 Jahren, glaube ich, oder?
Genau, jetzt ist Schluss.
Es ist ja im Leben eines Menschen eine Ausnahmesituation, so ein Haus zu verkaufen. In die gerät nicht jeder, aber wer einmal drin ist, weiß, das macht sehr viel mit einem. Das ist ja auch irgendwo nachvollziehbar und klar, weil das Haus, zumal wenn man es wie Sie mitrenoviert hat, was unglaublich Privates ist. Was ist das für ein Prozess zu sagen, ich verkaufe es jetzt, aber jetzt soll mal jemand anderes drankommen?
Ja, also grundsätzlich ist es so, ich bin da relativ naiv an die Sache drangegangen. Mhm. So naiv, wie es sich dann herausgestellt hat. Also ich habe grundsätzlich mal gedacht, der Entschluss ist gefasst. Und dann habe ich, in Österreich gibt es so eine Plattform, die heißt Willhaben, die heißt die anders, weiß ich nicht, eBay oder ich weiß nicht, wie man es hier macht. Auf jeden Fall, ich habe also eine wirklich schöne Anzeige gebaut, habe das Haus fotografiert. Dabei habe ich wieder festgestellt, wie unglaublich schön dieses Haus ist.
Ja, bitter.
Und dann habe ich, diese Anzeige ins Netz gestellt und das Fantastische oder das Verrückte, was dann passiert ist, dass sehr, sehr viele Menschen auf diesen Ort reagiert haben. Also innerhalb von ganz wenigen Tagen hatten wir ungefähr 5000 Bewerber für dieses Haus.
Oh,
das war schon viel.
Ja.
Und dann haben wir gedacht, naja, also ich wohne ja in diesem Haus gemeinsam mit meinem Mann. Und wir haben also gedacht, wir müssen jetzt aussortieren. Also wir können jetzt nicht alle 5000 einladen, das wäre auch ein tolles Projekt. Aber 80 würden vielleicht reichen oder 100 und das haben wir dann gemacht. Wir haben sozusagen mit den 80 oder 100 Menschen, die in die nähere Auswahl kamen, haben wir Kontakt aufgenommen. Und diese Immobilientouristen, wie ich sie dann später genannt habe, weil ich festgestellt habe, dass viele gar nicht kommen, um wirklich ein Haus zu kaufen, sondern nur, und das jetzt wird es interessant, um sich in unsere Lebenssituation hineinzuträumen.
Ja.
Wobei ich sagen muss, ich rede jetzt nicht von einem reichen Haus. Es handelt sich um ein ganz einfaches Haus am Land. Eine Freundin von mir kam mal, als sie das Haus noch nicht kannte, und hat das Haus begutachtet und hat gesagt, ach, du lebst ja in einer Keusche.
Was ist das?
Ich wusste gar nicht, was eine Keusche ist. Ja. Eine Keusche ist eine Art Armenhaus.
Ah, ja.
Also ein Haus, ein einfaches Haus, in dem früher arme Menschen gelebt haben. Natürlich muss ich sagen, so wie wir es jetzt hergerichtet haben, hat diese Keusche schon unglaublich gewonnen. Mhm. Für mich ist es ein Schloss. Also es ist keine Keusche, es ist wirklich ein traumhaft paradiesischer Ort geworden. Aber die Bilder hatten offenbar so eine Ausstrahlung entwickelt, dass die Menschen sich dadurch angezogen gefühlt haben.
Ja.
Und gekommen sind und darüber nachgedacht haben, wie sie jetzt wohl in diesem Haus leben würden. Und als sie kamen, haben sie sozusagen mein Haus, wie sie vorher so schön gesagt haben, mein privates Haus, mein privates an sich, haben sie möbliert in ihrem Kopf. Sie haben es eingerichtet, sie haben sich vorgestellt, wie sie da drin wohnen würden, wer welches Zimmer bekommt, unter welchen Lebensumständen sie da wohnen würden, wie das ihr Leben auf entscheidende Art und Weise verändern würde. Und das war für mich ein unglaublich faszinierendes Projekt, was weit über einen normalen Hausverkauf hinausging.
Ja.
Und jetzt kommt, als der erste praktisch Immobilientourist mein Haus betreten hat, da habe ich beschlossen, dass ich mich eigentlich gar nicht mehr für diesen Hausverkauf interessiere, aber dass ich mich für dieses Projekt an sich interessiere. Wie kommen Menschen daher und überlegen sich, wie soll man leben und wie soll man wohnen? Das war eigentlich die grundsätzliche Frage und das war hochinteressant, das zu beobachten.
Das ist eigentlich eine ganz gute Verlagerung, denn es kann natürlich auch eine ganz unangenehme Situation sein, wenn Menschen in das eigene Heiligtum eindringen und überlegen, oh, wie mache ich mir hier das Leben? Wie niste ich mich hier ein? Zu sagen, das ist ein Projekt und ich interessiere mich jetzt dafür, ist natürlich ein ganz guter Kniff.
Ja, also ich muss sagen, ich habe sowohl am Schauspielhaus in Hamburg wie auch in Wien im Volkstheater 3 dokumentarische Theaterprojekte sozusagen initiiert. Eins ging über das Altwerden. Es war im Hamburger Schauspielhaus dann eigentlich ein Projekt über die Kindheit der Menschen, die dort teilgenommen haben. Mhm. Eins ging über das Thema Migration, also Menschen, die nicht aus Österreich kommen, aber in Österreich leben. Und eins ging um das Thema Erziehung. Und ich habe mir da in diesen 3 Projekten so eine bestimmte Technik angeeignet. Und diese Technik konnte ich jetzt bei diesem Hausverkaufsprojekt, sage ich mal, bei diesem dokumentarischen Kaufprojekt, konnte ich mir sehr gut zu eigen machen, weil ich die Immobilientouristen eben auf eine besondere Art und Weise beobachten konnte, während ich mit ihnen agiert habe.
Der Erste, der kommt, ist das wie so ein, reißt das irgendwas runter? Ist das wie so ein, da wird es dann ernst? Oder hat es gar nicht so viel mit dem Ersten an sich zu tun, sondern damit, wie Leute da in dem Haus dann agieren oder rumstapfen oder wie respektvoll oder respektlos sie Fragen stellen. Wie ist das? Wie ist die Situation?
Es gibt eben ganz unterschiedliche Menschen und die ganz unterschiedlichen Menschen nähern sich dieser Aufgabe, die sie sich ja selbst gestellt haben, auf unterschiedliche Art und Weise. Es beginnt ja, wenn ich mich jetzt in den Immobilientouristen hineinversetze, dann beginnt es ja eigentlich damit, er schaut also ins Netz, er sieht sehr, sehr viele Objekte, er sieht auf seiner Plattform das und das und plötzlich, man kennt es ja selber, man sucht etwas und plötzlich verdichtet sich was. Da kommen Bilder und die beginnen einen zu interessieren. Meistens läuft es ja übers Bild, auch interessant, und weniger über den Text. Und man fängt an sozusagen zu überlegen, ist es für mich was? Ist zum Beispiel lustigerweise kamen viele Menschen, die nicht für sich gesucht haben, sondern angeblich für andere.
Okay.
Wo sich dann aber dann im Laufe des Gesprächs doch wieder rausgestellt hat, dass sie vielleicht aber doch auch für sich selbst suchen.
Mhm.
Also es gab so ganz unterschiedliche Wendungen. Aber weil sie vorher gefragt haben, der Erste, der praktisch zur Tür reinkam, war lustigerweise jemand aus dem Innenministerium in Österreich.
Mhm.
Natürlich bleiben alle Namen, die da sozusagen, die bleiben anonym, die bleiben ja auch in meinem Buch anonym.
Ja.
Aber das war eine Familie und es war eigentlich ein sehr, sehr schöner Besuch, weil die Familie, das sind 3 Menschen, Vater, Mutter, Kind, jeder erobert sich dieses Haus auf seine ganz, ganz eigene Weise.
Mhm.
Und ja, es ist ein vorsichtiger, zurückhaltender Gang durch mein Haus gewesen. Und es gab eben immer einen Punkt in meinem Haus und es war tatsächlich so, alle waren extrem entweder angezogen oder abgestoßen durch einen bestimmten Raum, nämlich das Bad. Und das Bad deswegen, weil das Bad ein Gewölbekeller ist, der früher eigentlich mal wahrscheinlich ein Weinkeller war.
Ja.
Und in diesem Weinkeller, der ist eine abgeschlossene, dichte Höhle, die, da man ein bisschen sozusagen nicht in Höhlen sein kann, hat es eh schon was Abstoßendes. Aber den habe ich eben in ein großzügiges Bad verwandelt.
Ja.
Und das mochten manche und andere konnten sich das eben überhaupt nicht vorstellen.
Weil sie es zu groß fanden und zu fensterlos.
Der Raum hat was Wuchtiges. Der hat was, wenn ich sagen würde, der hat was Theatrales.
Mm.
Der hat was von einem Bühnenbild. Also der hat irgendwie eine Größe, das ist eine Behauptung, dieser Raum. Von dieser Behauptung, wenn man jetzt sozusagen so ein normales Bad im Kopf hat, so weiß ausgekachelt mit Armaturen und also Armaturen gab es schon, aber dann ist es eben einfach so ein ganz, ganz anderes Bild von Wohnen.
Ja.
Und ich glaube, viele Menschen konnten sich mit vielen Räumen sehr identifizieren, aber im Bad, da haben sich die Geister geschieden.
Ja.
Also da war definitiv klar, die einen mochten das, die anderen überhaupt nicht.
Ja. Jetzt haben Sie im Rahmen Ihres Projekts rausfinden oder beobachten können, wonach die Leute suchen, die zu Ihnen kommen. Als Hausbesitzer oder als Hausverkäuferin, wonach sucht man bei den Leuten? Also gibt es überhaupt irgendjemanden, der würdig ist, so ein selbstrenoviertes Haus, geliebtes Haus, 10 Jahre lang bewohntes Haus zu übernehmen? Also was verlangt man sozusagen von den Käufern oder Interessenten?
Naja, also ich war ja praktisch der Vermittler zwischen mir und meinem Haus, denn die Besonderheit an meinem Haus ist ja, dass mein Haus spricht. Also es spricht mit mir.
In der Erzählung und, muss
in
man
dem
erklären.
Buch.
Ja.
Genau, in der Erzählung, genau.
Ehe wir ein bisschen irre klingen, ja.
Genau. Also in der Erzählung gibt es ein sprechendes Haus und dieses sprechende Haus kommentiert eben auch diese Besucher und ich hatte praktisch als Erzählerin nur die Vermittlerrolle. Und tatsächlich, wenn man sowas hochgezogen hat und sich diese Arbeit auch gemacht hat, dann ist es natürlich, liegt einem das schon am Herzen, dass dieses Haus auch weiter in gute Hände gibt. Es gibt da diesen schönen Ausdruck bei manchen Bauernhöfen, ich habe diesen Hof übernommen.
Mhm.
Das finde ich irgendwie einen ganz tollen Begriff, weil tatsächlich geht es um eine Übernahme. Man macht da weiter, wo der andere aufgehört hat. So ist es ja mit Wohnräumen generell. Das ist auch so eine schöne Parabel, finde ich, die in diesem Wohnthema drin steckt, dass man ja sozusagen, Wohnen ist Leben auf Zeit.
Mhm.
Also das heißt, wir sind hier in unseren Räumen. Ich bin gerade in der wunderschönen Altbauwohnung von Kat Menschik, die sie mir heute zur Verfügung gestellt hat, während ich hier warte auf meine Buchpremiere heute Abend.
Das ist die Illustratorin ihres Buches.
Genau, Kat Menschik ist eben die weltberühmte Kat Menschik, diese wunderbare Illustratorin, die eigentlich diesem Buch, das Haus verlassen, so ihre ganz, ganz eigene Erzählweise beigefügt hat. Es gibt im Prinzip 2 Erzählungen in dem Buch, die meine, aber vor allen Dingen auch die von Kat Menschik, die ihre eigene Geschichte erzählt und lustigerweise von meinem Haus gar nichts wissen wollte. Sie hat es auch noch nie gesehen. Sie hat ihr Haus gezeichnet oder beziehungsweise ihre Erinnerungen, ihre Assoziationen zu diesem Thema des Wohnens.
Das heißt, sie hatte den Text auch noch gar nicht, als sie losgelegt hat zu illustrieren?
Doch, den hatte sie natürlich schon. Wir haben uns, Kat und ich haben uns kennengelernt durch die unheimliche Bibliothek. Kat ist ja die Illustratorin der Bücher von Haruki Murakami.
Mhm.
Und in dem Zusammenhang hatte ich sie angeschrieben und habe sie gebeten, weil sie so ein unglaublich starkes und tolles Sujet gemalt hat für die unheimliche Bibliothek und der Dumont Verlag, das als Hauptsujet ausgewählt hat, als Buchcover. Da habe ich sie gefragt, ob ich dieses Buchcover als Plakat benutzen darf für meine Theaterproduktion. Und da war sie unglaublich großzügig und hat mir das zur Verfügung gestellt. Und so haben wir uns kennengelernt. Ich habe sie zur Premiere eingeladen, sie ist nach Wien gekommen. Uns begann eigentlich zwischen Kat Menschik und mir eine unglaublich fruchtbare und schöne Freundschaft. Und nach einiger Zeit und als ich durch diesen Hausprozess durch bin und als ich den Text geschrieben hatte, das dauerte ungefähr 30 Tage, so lange wie eben auch eine Anzeige auf Willhaben in Österreich steht.
Es ist, muss man vielleicht zwischendurch sagen, wo Sie jetzt gerade sagen, 30 Tage. Es ist eine Erzählung, es ist kein Roman, es ist ein kurzes Buch.
Ganz genau, eine Novelle, eine Kurzgeschichte.
Ja.
Und als ich fertig war mit dieser kurzen Geschichte, dann habe ich den Text, habe ich mir gedacht, ach, ich könnte ihn eigentlich mal der Kat schicken. Und dann habe ich sie gefragt. Sie kam nochmal zur Wiederaufnahme nach Wien. Und ich habe sie gefragt, du, ich habe da so einen kleinen Text, ich würde ihn dir gerne. Und dann hat sie gesagt, schick ihn mir doch. Lustigerweise bekommt die Kat sehr, sehr viele Texte zugeschickt, weil sie ja natürlich diese Buchreihe ihrer Lieblingsbücher hat. und diese Reihe auch selbst bespielt und selbst erfindet.
Das ist eine Reihe im Galliani Verlag, können wir kurz erläutern. Die heißt Lieblingsbücher. Die gilt als eine der schönsten Buchreihen der Welt.
Es ist eine der schönsten Buchreihen der Welt. Mhm. Also es ist wirklich, was dieses Universum, was die Katmenschik da entworfen hat, das ist außerordentlich. Und was ich so fantastisch finde an ihrer Buchreihe, jedes Buch ist neu. Sie erfindet die Welt immer neu. Mhm. Und das gelingt ihr jedes Mal. Das ist ganz besonders. Und dabei hat sie diesen ganz unverwechselbaren Strich und so diese ganz unverwechselbare Poesie in ihren Arbeiten drin. Das ist schon wirklich was Besonderes. Ja, und ich habe ihr damals diesen Text geschickt, aber nicht, das war jetzt nicht so absichtsvoll. Aber natürlich habe ich mich sehr gefreut. Nach einer Woche hat sie mir zurückgeschrieben, halte ich fest. Ich habe den Text weitergereicht an meinen Verlag und jetzt warten wir mal ab, was die dazu sagen. Und tatsächlich gab es dann vom Galliani Verlag ein eindeutiges Go. Und dann, ja, dann haben wir uns natürlich unglaublich gefreut und haben voller Eifer losgelegt und an diesem Buch gearbeitet. Weniger ich dann, meine Arbeit war im Prinzip dann getan. Dann war die Kat dran und hat sich da reingestürzt in diese Aufgabe.
Ja. Nochmal zurück zu Ihrem Prozess, wie Sie es genannt haben. Wie ging es weiter, ohne jetzt vorgreifen zu wollen? Ich glaube, Sie haben das, oder ich muss vorgreifen, Sie haben das Haus gar nicht verkauft letzten Endes, oder?
Das erfährt man eigentlich nur, wenn man die Geschichte liest.
Verstehe. Okay, dann.
Also es ging so weiter, dass dann sehr viele andere Menschen kamen, ganz unterschiedliche Menschen. Vor allen Dingen die Unterschiedlichkeit der Menschen hat mich so fasziniert. Also es kamen so Menschen, die so eben auf ganz, ganz merkwürdige, aber auch manchmal sehr schöne Art und Weise mit diesem Raum umgegangen sind. Manche wollten auch öfters kommen. Es kam dann jemand, der eigentlich, zu dem ich große Sympathien hatte, eine Frau, die eigentlich die Managerin eines Campingplatzes war oder vielleicht auch noch ist.
Ja.
Und die sozusagen viel weiß über das Kommen und das Gehen. Und die kam öfters und die kam dann auch mal mit ihrem Campingbus und hat dann ihren Bus neben mein Haus gestellt. Haus und Bus haben sozusagen miteinander kommuniziert. Oder kam jemand, der eigentlich schon ein Haus hatte. Den fand ich auch ganz bemerkenswert. Der kam nur zum Vergleichen. Also der wollte immer sehen, wie es bei mir ist und hat dann aber gleichzeitig auch verglichen, wie es bei ihm ist. Und das war auch interessant. Also es war auch eine sehr interessante Stunde, diese Vergleichsstunde.
Ja. Wie konkret waren denn dann eigentlich noch die Gespräche über, ja, dass dieses Haus dann tatsächlich den Besitzer oder die Besitzerin viel mehr wechseln soll? Oder morphte das eben in was anderes?
Nein, das überhaupt nicht. Sondern es war so, dass sich tatsächlich drei, sage ich jetzt mal, Hauptinteressenten herauskristallisierten, wie das eben bei jedem Verkauf auch ist. Und diese Hauptinteressenten dann eben auch sozusagen überlegt haben und auch von ihrer Seite aus sich näher damit befasst haben und dann auch Sachverständige geschickt haben. Und das war natürlich dann auch wiederum sehr schön, diese unterschiedlichen Sachverständigen kennenzulernen, die sich wiederum dem Haus auf unterschiedliche Art und Weise genähert haben. Die einen haben das Haus buchstäblich auseinandergenommen. Also wo ich mir gedacht habe, wow, an meinem Haus stimmt wirklich gar nichts.
Und ist man da nicht beleidigt?
Ich nicht, das Haus schon. Also.
Ich merke schon, Sie haben das ganz gut ausgelagert, diese alles negative Emotionen.
Muss das Haus tragen.
Genau.
Ja, das Haus ist stark und wie Sie vorher gesagt haben, es ist würdig.
Ja.
Also es ist wirklich ein würdiges Haus. Und manchmal entzieht sich das Haus ja auch. Also zum Beispiel kam da mal so ein Paar aus dem 19. Bezirk. Der 19. Bezirk, muss man dazu sagen, in Wien, das ist da, wo die Reichen und die Superreichen leben. Und die kamen jetzt also in meine Keusche, haben meine Keusche beachtet. Und da ist das Haus einfach eingeschlafen. Da hat es geschlafen und hat von was anderem geträumt. Und als die weg waren, ist es wieder aufgewacht und hat mir seinen Traum erzählt. Solche Sachen sind passiert.
Verstehe. Hat dieses Buch oder die Arbeit an diesem Buch Ihren Blick auf Ihr eigenes Zuhause, also generell den Begriff von Zuhause, verändert oder auf die Menschen oder was hat das mit Ihnen gemacht?
Was mir dadurch wieder eingefallen ist, ich bin in einem Hotel aufgewachsen.
Ach.
Und ja, ich hat ein Hotel in Garmisch-Partenkirchen.
Ach.
Und ich fand Gäste immer schon faszinierend. Mhm. Und auch diese ganze Hotelsituation fand ich faszinierend. Lustigerweise habe ich noch nie ein Stück inszeniert, was im Hotel spielt, aber das muss ich jetzt demnächst mal machen, weil dieses Kommen und Gehen so interessant ist. Also dieses Leben im Provisorium, dieses Leben auf Zeit in so einer Situation. Wir alle kennen das ja, wenn wir in Urlaub fahren, irgendwo hin, nach Frankreich, an irgendeinen tollen Ort, England, Italien, wo auch immer hin, auch in Österreich oder Deutschland gibt es immer wieder Orte oder Häuser, wo man denkt, boah, ist das ein schönes Haus, da würde ich gern drin wohnen. Mhm. Und dann fängt man schon an, während man im Urlaub an einem Haus vorbeigeht, spazieren geht, fängt man an, sich in dieses Haus hineinzuträumen. Und ja, ich glaube, ich würde es für mein persönliches Leben gerne so gestalten, dass ich möchte mich eigentlich gern überall wohlfühlen.
Okay.
Und natürlich habe ich aber gemerkt, ich habe dieses Haus oder mein Haus durch die Augen meiner Immobilientouristen wieder entdeckt. Ich habe wirklich gesehen, wie schön dieses Haus ist und eigentlich auch, wie wohl ich mich in dem Haus fühle, auch als Arbeitsort. Mhm. Also das wurde ja jetzt ein Projekt, deswegen war es auch ein, sagen wir mal, Atelier jetzt, dieses Haus.
Ja.
Und als Arbeitsort, als Ort der Konzentration ist das ein ganz, ganz toller Ort. Und deswegen war ich dann am Ende des Buches doch geneigt, dieses Haus zu behalten. Aber ob ich es wirklich behalten habe, erfährt man, wie gesagt, erst, wenn man das Haus liest.
Das ist auch ein freudscher Versprecher. Frau Kornmüller, wir treffen uns ja hier im Rahmen des sogenannten Podkalenders. Die Folge handelt vom Februar, genauer gesagt von Ihrem Februar. Mögen Sie uns erzählen, was Ihren Februar dieses Jahr ausmacht? Also Sie haben im Vorgespräch erzählt, heute Abend ist Ihre Buchpremiere. Was bedeutet das?
Also der Februar sieht für mich so aus, ich bin in diesem Februar wirklich an ganz vielen Orten gleichzeitig, weil ich, außer dass dieses Buch jetzt erschienen ist, worüber ich mich wahnsinnig freue, auch gleichzeitig in Wien ein Projekt inszeniere. Und da gibt es ein sehr schönes Theater, das nennt sich das Odeon. Man sagt, das ist wirklich eins der allerschönsten Theater in Wien, finde ich auch.
Ja.
Es ist ein tolles Theater und dort inszeniere ich das große Heft von Agota Christoph. Und ich weiß nicht, kennen Sie das Buch?
Nein.
Es ist ein fantastisches Buch. Es ist eines der wichtigsten Bücher, die ich in meinem Leben gelesen habe. Ich habe es in den 80er Jahren gelesen, da ist es rausgekommen. Agota Christoph war eine ungarische Schriftstellerin, die während der Oktoberrevolution aus Budapest geflohen ist, zunächst ins Burgenland und dann in die Schweiz, nach Neuchâtel. Und dort hat sie sich unglaublich gemüht mit der französischen Sprache und hat aber trotzdem auf Französisch in den 80er Jahren ein Buch geschrieben, Das große Heft. Es geht in dem Buch um den Krieg. Es geht um Kinder im Krieg. Es geht darum, wie Kinder von ihrer Mutter aufs Land gebracht werden, zur Großmutter und dort Überlebensstrategien entwickeln, wie sie sozusagen den Krieg sozusagen in dieser Kriegssituation überleben können. Mhm. Das ist für mich momentan ein unglaublich interessanter, toller, wichtiger Stoff. Und ich habe eigentlich mein ganzes Leben nach diesen Zwillingen gesucht, die in diesem Buch vorkommen, und habe sie nicht gefunden. Und jetzt durch Zufall, nach 30 Jahren, habe ich sie gefunden in diesem Theater Odeon, diesem Time Ensemble. Es ist keine Produktion des Theaters, es ist eine Co-Produktion. Und ich arbeite mit diesen Zwillingen, diesen Stoff, der kein Theaterstück ist, sondern ein Buch, was ich dramatisiert habe.
Wie meinen Sie, Sie haben Ihr ganzes Leben nach diesen Zwillingen gesucht?
Naja, ich habe das Buch in den 80er Jahren gelesen,
ja,
und wollte es damals schon inszenieren.
Ach, nach Schauspielern haben Sie gesucht, nach einem Zwillingspaar?
So. Ganz genau.
Okay.
Ich habe nach diesem Zwillingspaar gesucht.
Ah.
Ja. Und es hat wirklich jetzt lange gedauert. Ja gut, ich habe 86 gelesen, jetzt haben wir es 24. Also hat auch ziemlich lang gedauert, bis ich die gefunden habe.
Ja.
Das sind es vielleicht sogar schon 40 Jahre.
Nein.
Und auf jeden Fall hat es lang gedauert. Ich war damals Anfängerin. Ich war, und da kann mich noch gut erinnern, wie ich das Buch gelesen habe. Da war ich gerade an der Folkwang-Schule und mich hat es getroffen wie der Blitz. Und alle, die es noch nicht gelesen haben, es ist, das finde ich momentan, eines der relevantesten Bücher, weil wir ja natürlich permanent diese Kriegssituation erleben jetzt,
ja,
und der Krieg uns irgendwie auf diese grauenvolle Weise immer näher kommt. Und es ist ein ganz wichtiges Buch.
Ja. Gibt es ansonsten noch Dinge, die Sie im Februar machen wollen, müssen, können? Städte, die Sie bereisen möchten oder Bücher, die Sie lesen oder Konzerte, die Sie unbedingt besuchen wollen?
Also die erste Buchpremiere ist eben heute Abend hier im Literaturhaus und die zweite ist nächste Woche am Dienstag im Odeon. Das sind die zwei großen Termine und abgesehen von diesen Dingen versuche ich in keine Theaterkonzerte zu gehen, sondern ich versuche in meinen Garten zu fahren, zu sehen, wie die Schneeglöckchen dort erblühen und wie die Krokusse rauskommen und wie der Garten so langsam erwacht. Ich hoffe, dass ich bei all den Dingen, die ich in diesem Februar zu tun habe, ein bisschen Zeit dafür habe, zu sehen, wie die, was sich in der Natur jetzt bewegt. Und darauf freue ich mich schon unglaublich. Aber ich glaube, es wird relativ wenig Zeit dafür bleiben.
Haben Sie denn ansonsten noch einen Tipp, was wir Hörer unbedingt machen sollten, wenn wir nach Wien kommen?
Es gibt drei Dinge, die ich immer empfehle, wenn man nach Wien kommt, die man sich unbedingt anschauen muss. Das Freud-Museum, weil man sozusagen tatsächlich die Therapieliege von Freud da sehen kann, die Originale. Das begeistert mich immer total. Auf dieser Liege wäre ich auch gern mal gelegen, aber nur neben Freud.
Aber das darf man natürlich nicht.
Drauflegen darf man sich leider nicht. Nein. was es noch zu sehen gibt, ist die Kapuzinergruft. Dort liegen die österreichischen Kaiser in Eisensärgen. Es ist mitten in der Stadt, ein Ort, der gar nicht so oft besucht wird, kostet fast nichts, da reinzugehen, ist aber so beeindruckend, dass man ihn nicht mehr vergisst. Ein dritter Tipp wäre noch das Museum Gugging. Das ist ein fantastisches Museum, bisschen außerhalb der Stadt. Da muss man so 20 Kilometer außerhalb der Stadt fahren. Aber der Besuch lohnt sich. Das ist ein Museum, in dem Werke ausgestellt werden von Menschen, die dort in einem Art Heim leben. Das ist ein Heim für Menschen, die sozusagen vom Leben benachteiligt wurden, aber die sozusagen durch ihre Kunst, durch die Therapie und durch das Malen Werke hergestellt haben, die außergewöhnlich sind. Und da ist ein kleines Museum entstanden und das ist ein Juwel. Also das sollte man unbedingt besuchen. Aber jetzt gibt's noch einen vierten Tipp.
Ja.
Gerade eben ist ganz, ganz brandneu das Wien-Museum in Wien eröffnet worden. Und das ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Vor allen Dingen auch, weil man von dieser neuen Terrasse und dem neuen Café, das jetzt über den Karlsplatz sozusagen zeigt, da hat man einen tollen Blick. Man kann dieses Café umsonst besuchen, man muss keinen Museumseintritt bezahlen, man kann einfach da hinauffahren, kann sich da hinstellen und hat einen unfassbar schönen Blick über Wien.
Sehr schön. Vier wunderbare Empfehlungen, Frau Kornmüller, und wir empfehlen Ihr Buch. Das Haus verlassen, erschienen soeben im Galliani Verlag. Wir danken Ihnen für das schöne Gespräch und wünschen viel Erfolg.
Danke Ihnen auch. Danke für das schöne Gespräch. War auch für mich sehr schön. Vielen Dank.
Das war der Harper's Bazaar Podkalender im Februar. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hören uns wieder im März auf harpersbazaar.de, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.